Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unter dem eingängigen Motto »Sagenhaftes Island« kann sich das kleine nordische Land Mitte Oktober als Ehrengast bei der Frankfurter Buchmesse profilieren. Sagenhaftes Island ist nicht zu tief gestapelt. Das Land der Elfen, Trolle und Heldensagen ist auch ein Land der Leseratten, wo auch überdurchschnittlich viel geschrieben wird. Heini Vogler hat in Reykjavik Kristin Steinsdottir getroffen. Sie ist Kinderbuch- und Romanautorin, arbeitete früher als Lehrerin und heute ist sie Vorsitzende des Isländischen Schriftstellerverbands. Kristin Steinsdottir wuchs im Osten der Insel auf, in einer Zeit, als dort der Fischfang eine sehr große Rolle spielte. Aus ihrer Kindheit ist ihr die jährliche Zeit des Heringfangs in bester Erinnerung.
Im Winter fuhren die Fischer weg, weil da hat man hier Kabeljau und andere Fischarten gefangen. Und die waren dann halt, wo die Südwestküste war. Im Sommer dagegen war die Heringe auf den Ostfjorden und im Nordland. Und deshalb war bei uns wahnsinnig viel los im Sommer.
Was hieß das ganz
und das,
konkret?
Das hieß dann ganz konkret, dass die Boote, die waren auf dem See und haben Heringe gefangen. Dann kamen sie ans Land und da hat man die Heringe dann fertiggestellt.
Verarbeitet, ja.
Einige, die schlecht waren, die wurden dann zum Mehl gemacht, andere wurden dann halt gesalzen und dann in Tonnen getan und die Tonnen wurden dann ins Ausland verkauft. Wir durften mitmachen, aber wir mussten nicht. Ich war 8 Jahre alt, als ich angefangen habe, weil ich unbedingt mitmachen wollte. Ich fand das alles so aufregend.
Was war besonders aufregend?
Einfach da zu stehen mit den anderen Frauen und natürlich von oben bis unten dreckig mit einer riesengroßen Gummischürze und Gummistiefeln und Gummihandschuhen und. Und da hat man gearbeitet und das war so beinahe wie Fieber. Stellen Sie sich vor, das war vielleicht, wir haben das auch mal so verglichen mit Amerika und mit dem Gold. Als man Gold gefunden hat und da war so in Klondike so sehr viel los.
Ein Rausch.
Und das war bei uns, das konnte eine Woche dauern, das konnte aber 3 Wochen dauern, 4 Wochen. Man kann sich niemals auf Heringe verlassen. Sagt es. Und es ist auch Heringe kommen und dann geht fortwährlich viel los, weil dann ist der Rausch da und da wird gearbeitet um die Uhr, weil man weiß ja nicht, kommt schlechtes Wetter und wenn das Wetter dann wieder gut ist, sind die dann irgendwo weg. Da ist dann vielleicht keine Heringe mehr da.
Aber die Leute hatten ihr Auskommen dann, also das war eine relativ gesicherte Existenz, wenn man als Fischerfamilie da ansässig war.
Doch. Das war ja ein relativ sicheres Einkommen, doch. Zu der Zeit, früher war es nicht, aber während des Zweiten Weltkrieges, dann konnte man zum Beispiel schlecht fischen, aufgrund, da waren so viele Sachen, die das...
Auch aus militärischen Gründen,
ja, genau. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg, dann ging es wieder besser.
Also damals waren, glaube ich, die Briten und Amerikaner zusammen im Land. Also,
ja, und da hatte man allerhand Befürchtungen und es war nicht so sicher, da waren ja U-Boote, da waren die Deutschen, da waren die Alliierten, da war ziemlich viel los auf dem Atlantik und so gab es zu der Zeit keine sicheren Zeiten, aber jetzt, als ich nun aufgewachsen bin, das war ja nach dem Zweiten Weltkrieg und dann ging es wieder los.
Wie ist es heute dort?
Ja, heute leben die Leute zum Teil immer noch vom Fisch, aber es hat sich sehr vieles geändert und vor allem, es ist so bei uns, wie es in anderen Ländern, die Leute, die ziehen nach und nach von den kleinen Dörfern alle wieder in die Großstädte. Obwohl Reykjavik keine Großstadt in dem Sinne ist, für Schweiz, für Deutschland, das ist ja eine kleine Stadt, ist das unsere größte Stadt, Reykjavik und die Nachbarorte. 200.000 Leute. Ne? Und da wollen die Leute ganz gern hin. Und so sind immer weniger Leute.
Also es gibt eine Landflucht.
Ja, genau.
Dasselbe gilt, glaube ich, auch für die Schafzüchter und Bauern auf dem Lande.
Alles. Alles. Und ich lasse mir sagen, dass das auch so in anderen Ländern auch ist.
Aber Sie sind ja Schriftstellerin und ich denke, es interessiert Sie vor allem auch, was für Geschichten, das auf diesem Boden, kann man nicht sagen, aber quasi aus dem Meer gewachsen sind. Wie war das?
Oh, da wurde sehr viel erzählt. Da wurde alles Mögliche erzählt. Also,
oder haben Sie selbst geschöpft als Autorin aus diesen Erfahrungen?
Ja, ich sage immer, wenn ich gefragt bin, was hat dazu beigetragen, dass ich Schriftstellerin geworden bin, das ist meine Mutter. Meine Mutter, die war eine einmalige Erzählerin. Sie konnte stundenlang Geschichten erzählen, alles Mögliche. Märchen, Sagas, je nachdem, wie groß die Kinder waren, ob es kleine oder größere waren. Und es ist auch nicht egal, wie man erzählt. Man muss, das ist auch eine Gottesgnade, wenn man gut erzählt.
Aber offensichtlich ist das jedem Isländer, jeder Isländerin in die Wiege gelegt, diese... Nee, nicht? Ist das eine romantische Vorstellung?
Das ist eine romantische Vorstellung. Also es sind viele Leute, die gut erzählen können, aber längst nicht alle. Und zum Beispiel, meine Mutter hat nun erzählt, sie hat nie nichts geschrieben, aber ich bin davon überzeugt, dass hätte sie Zeit gehabt und wäre überhaupt auf die Idee gekommen, da wäre sie auch Schriftsteller geworden. Aber ich glaube, das hilft unwahrscheinlich viel, wenn man so viel die Geschichten gehört hat, die Märchen vom ganz Kleinen. Und da fing ich sehr jung an, meine eigenen Märchen zu dichten. Und das
sind daraus auch Ihre Kinderbücher entstanden? Sie haben viele Kinderbücher geschrieben. Basieren die auch auf Ihren eigenen Jugend-Kindheitserinnerungen?
Ja, ich habe damit angefangen. Die ersten drei, das waren so meine Erinnerungen, aber eben sehr frei erzählt. Und aber das hilft unwahrscheinlich, wenn man das so in der Brust hat, wie ich immer sage, da holt man das halt raus.
Es wird ja immer wieder erzählt, also ich höre das immer wieder, es steht überall, dass die Identität dieses Landes, auch die kulturelle Identität, eben vom Geschichtenerzählen geprägt ist, dass die Literatur einen unglaublich hohen Stellenwert hat. Jetzt erscheinen irgendwie, das hat mir der Vorsitzende des Isländischen Schriftstellerverbands gesagt, etwa 50 Belletristik-Titel pro Jahr für eine Bevölkerung von 300.000 Menschen. Das heißt, die Isländer kaufen 8 Bücher pro Jahr. Also das ist alles weit über dem Schnitt. Woran liegt das? Also was haben Sie für eine Erklärung?
Es ist gang und gäbe, hier Bücher am Weihnachten als Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Und es heißt bei uns, kein Mensch darf kein Buch kriegen. Also alle müssen Bücher kriegen. Und dann halt mehr als eine. Und einige kriegen dann mehrere und dann kauft man so im Laufe des Jahres auch die Neuerscheinungen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es so ein bisschen wie der Rausch von den Heringen. Wenn die Neuerscheinungen kommen, es wird sehr viel darüber geredet. Es werden so Besprechungen in den Zeitungen. Und wenn man auf Väter geht, dann erzählt man, was hast du gelesen? Hast du das neue Buch gelesen? Und das ist ein gutes Buch oder das ist ein schlechtes Buch. Und so wird, es ist irgendwie so, alle reden davon. Oder nicht alle, aber viele.
Und in breiten Kreisen und in verschiedenen Schichten.
Ich nicht. Also ich bin vielleicht in einer Schicht nur, aber ich glaube eher nicht. Also ich finde, und was mich immer so wahnsinnig freut, das sind die jungen Leute. Meine Kinder, die sind jetzt so 30, 31, 32. Und sie haben dann wieder Freunde. Und das wird mir sehr viel eben über Bücher diskutiert und was hast gelesen und was wünschst du dir am Weihnachten? und was möchtest du gar nicht lesen und so weiter und so fort. Diese Interesse.
Ja. Gleichwohl gibt es auch Jüngere, die sagen, es wird jetzt weniger gelesen. Zum Beispiel Gudmund Oskarsson, der junge Autor, hat mir gesagt, das ist ähnlich wie in Zentraleuropa oder in Westeuropa, seit es die neuen Medien gibt und das Internet, lässt auch diese Lesekultur eher nach. Und das könnte die Sache verändern.
Doch, doch. Natürlich kann das bei uns auch die Sache verändern. Aber ich muss sagen, man war auch so sehr pessimistisch und hat gesagt, ja, das wird alles nicht gut gehen und die jungen Leute, die hören auf zu lesen, weil ich kenne das, ich bin ja auch Lehrer gewesen, Lehrerin, ich weiß, wenn die Kinder größer werden, besonders die Jungs, dann lesen die so mittlerweile nichts und das kommt dann bei sehr vielen eben wieder. Und ich glaube, zu pessimistisch darf man nicht sein, weil es sind vielleicht einige Jahre, wo nicht so viel gelesen wird, aber wenn man als Kind gelesen hat, dann kommt es wieder. Man muss nur einige Jahre abwarten. Ich kenne das von meinen eigenen Kindern. Und dann ist es ganz plötzlich wieder da.
Sprechen wir etwas über dieses sagenhafte Island, womit eben der Auftritt des Gastlandes Island an der Buchmesse gemeint ist. Es wird viel übersetzt jetzt. Island ist ein großes Thema in den Medien und das wird dann auch an der Messe so sein. Was erwarten Sie persönlich von diesem, ja, man kann es ja auch als Rummel bezeichnen, nicht?
Numero eins freue ich mich. Ich finde das so, das ist so wunderbar, dass dieses ganze Island, dass wir das alles jetzt miterleben können und dürfen. Wir sind die Ersten von den nordischen Ländern, Ehrengast zu sein. So ein kleines Land mit nur 300.000 gut 300.000 Einwohner. Und vor allem, stellen Sie sich vor, wenn ich meine Bücher schreibe, dann habe ich doch keine Hoffnung auf Übersetzungen. Ich schreibe die Bücher für diese 300.000 Leute, die längst nicht alle mein Buch lesen werden. Aber dann kommt so eine Messe, wo wir Ehrengast sind. Und dann auf einmal, weil wir wahnsinnig tüchtige Leute gehabt haben, die so gut gearbeitet haben. Und
in der Vorbereitung,
meine ich. In der Vorbereitung, meine ich. Und natürlich deutsche Verlage und eben sehr viel gut gegangen ist, dann sind so viele Autoren, die übersetzt werden. Und das ist für uns, das ist sagenhaft, das hätte ich überhaupt nicht gedacht.
Vorfreude auf die Frankfurter Buchmesse bei der isländischen Schriftstellerin Kristín Steinsdóttir. Von ihr aus eben neu auf Deutsch erschienen ist der Roman Im Schatten des Vogels im Verlag C.H. Beck.
Thank you.
Lullaby on a Winter's Night von Hafliði Hallgrímsson. Sind es denn wirklich die dunklen und langen Winternächte, die für die Lesebegeisterung der Isländer verantwortlich sind? Wie sehen Sie das? Die Frage geht an die Nordistin Ursula Giege.
Das ist sicher ein Aspekt, dass im Winter ist es kalt, dunkel, ungemütlich draußen und da bleiben die Isländer und Isländerinnen gerne zu Hause und lesen ein gutes Buch.
Mich hat die Aussage begeistert vorhin, kein Mensch darf auf Weihnachten kein Buch kriegen. Ist es wirklich so?
Es ist tatsächlich so. Und man muss dazu vielleicht noch sagen, dass es werden sehr viele Bücher verschenkt, aber sie werden dann eigentlich immer noch im Plastik verschenkt. Das heißt, nach Weihnachten gibt es den großen Tauschhandel, weil manchmal bekommt man 3-4 Mal dasselbe Buch. Und man hat dann 2-3 Wochen Zeit, bis Mitte Januar die Bücher umzutauschen. Das heißt, man geht in den Buchladen und kann zum selben Preis eben eintauschen oder auch das Geld zurückkriegen oder beziehungsweise Geld zurück, das ist ein bisschen schwieriger, weil es ist ja ein Geschenk. Also man kriegt eben meistens nicht das Geld, darf sich aber was anderes aussuchen. Und das ist normal. Also das ist wirklich normal, dass jemand dasselbe Buch 2-mal kriegt, man muss dann wieder in den Buchladen. Aber da sieht man dann wieder andere Bücher, da sucht man sich was anderes aus und dadurch sind die Menschen wirklich sehr informiert allgemein, was es für Bücher gibt, wer was gerne liest, man diskutiert darüber. Das ist schon sehr präsent.
Bücher sind also auch wirklich Gesprächsthema. Wie kommt das denn? Island war ja lange Zeit eine bäuerlich geprägte Gesellschaft. Woher also quasi diese Kulturnation, die sich da abzeichnet?
Das widerspricht sich ja nicht unbedingt Bauernkultur und Bücher. In Island wurde ja schon seit dem Mittelalter in der Muttersprache geschrieben. Also da kommen wir jetzt auf die Sagas und die ja, da gehören auch die Edda und die Skaldengedichte dazu, aber vor allem die Sagas wurden ja im 13., 14. Jahrhundert niedergeschrieben und erzählen ja eigentlich die Geschichte der Bauern. Und die wurden auch gelesen und vorgelesen in den Jahrhunderten danach.
Man kann weiter spekulieren und könnte vielleicht sagen, in diesem Untertanenland gab es keine mittelalterliche Kunst, es gibt keine Burgen, keine Schlösser in Island, es gibt keine Kulturgüter, wie wir sie kennen, also die Konkurrenz ist nicht so groß, also dann erzählt man sich halt Geschichten und hört Musik, macht Musik und so weiter, also das könnte auch ein Grund sein, weswegen diese Künste eben einen so hohen Stellenwert haben im Vergleich vielleicht zur bildenden Kunst oder so etwas, die bei uns dann ein bisschen entwickelter ist, in Anführungsschlusszeichen, ohne dass jetzt man sich da aufs hohe Ross setzen sollte, das überhaupt nicht. Aber Island war lange Untertanenland der Norweger und der Dänen und war weit weg von den Hauptstädten Kopenhagen und so weiter.
Ja, einerseits untertan, aber vor allem auch, das hat mit dem Klima zu tun, das hat es war lange Zeit ein armes Land, von Naturkatastrophen geprägtes Land. Und nur schon, wie gesagt, wie Sie schon erwähnt haben, Herr Vogel, also Architektur und so weiter, es gibt keine Gebäude, die lange halten, also die Torfhütten, in denen man gelebt hat, die überleben nicht mehr als 20, 30 Jahre, dann sind sie weg, verrotten. Und es gibt keine bildende Kunst, man hatte kein Geld, auch es gab keine Musikinstrumente, die Musik hat sich nicht herausgebildet oder die bildende Kunst, die Architektur, es gibt nichts außer die Literatur. Ja. Und ich zitiere jetzt Halldór Guðmundsson, der Direktor von Sagenhaftes Island vom Gastlandauftritt in Frankfurt, der sagt gerne, die Literatur sind unsere Ruinen, also sind die Ruinen der Isländer. Sie haben sonst nichts, keine archäologischen Funde, sehr wenige archäologische Funde und so weiter. Es gibt nur die Literatur.
Das heißt, dieses Geschichtenerzählen, das da so wichtig ist, dass er auf die Volkskultur zurückgreift, spielt das denn auch jetzt in die moderne Literatur hinein?
Ja, sicher. Die Isländer sind Geschichtenerzähler, ganz allgemein. Also da spielen eben Geschichten aus dem Alltag, aber auch es gibt wirklich diese Trollengeschichten und so weiter, die gerne erwähnt werden. Es gibt verschiedene Wesen, es gibt, und man sieht das auch in der heutigen Literatur, also in Büchern wie Gion, Schattenfuchs oder man könnte jetzt zahlreiche Bücher nennen, da kommen diese Elemente immer wieder vor.
Wie da Tradition und Gegenwart zusammenwirken, darum wird es gleich noch gehen. Im nächsten Teil von Reflexe zuerst hier ein Klavierstück von Atli Heimir Sveinsson. Sie sind beim Themenmorgen über Island auf DRS 2. Und mir fällt hier auf, dass viele Musiker, die ich hier auf der Musikliste habe, zwei Vornamen haben. Eine Frage an die Nordistin Ursula Giger. Warum sind die so wichtig, diese beiden Vornamen?
In Island gibt es keine Familiennamen. Und man duzt sich allgemein, man spricht sich immer mit dem Vornamen an. Das Telefonbuch ist nach dem Vornamen geordnet. Wenn man ein Ticket bestellt, wird der Vorname notiert bei der Fluggesellschaft oder beim Konzerthaus. Und es gibt eine große Vielfalt von Vornamen, aber das ist wie bei uns. Peter gibt es mehrere, Frederik ist vielleicht ein seltener Name. Und dann sagt man einfach Peter, ein zweiter Name, vielleicht heißt er dann Peter Franz oder irgend sowas. Und mit den beiden Namen kann man es einfacher unterscheiden.
Das ist also eine rein logistische, also, oder?
Ja, kann man so sagen, genau.
Soll das Leben vereinfachen. Zwei Vornamen hat auch die nächste Autorin, die jetzt in Reflexe im Gespräch ist, Gudrun Eva Minervudottir. Wie schreiben jüngere isländische Autorinnen heute? Natürlich sind die Inselbewohner mit Handy und Computer gut vernetzt, sie sind Teil der globalisierten Welt. Und Heini Vogler hat in Reykjavik mit einer Schriftstellerin und mit einem Autor dieser weltoffenen jüngeren und mittleren Generation gesprochen. Wir kommen zuerst zur jüngeren Autorin, die in Reykjavik lebt.
Gudrun Eva Minervudottir ist 35 Jahre alt. Ich traf die Romanautorin in der belebten Lobby des Hotel Holt in der isländischen Hauptstadt. Diesem Vier-Sterne-Haus verleiht eine Privatsammlung von isländischer Malerei besonderes Gasche. Aber das Ambiente ähnelt einer Dunkelkammer und die zierliche junge Frau passt nicht recht zu den schweren alten Ledersesseln, in welche wir uns zum Gespräch versenken. Was kann Gudrun Eva Minervudottir dem Etikett isländische Autorin abgewinnen, fragte ich sie von dieser speziellen Umgebung inspiriert.
I am brought up here and that has probably shaped me and my writing a lot, probably a lot more than I realize. But I really do feel like I am a writer in the world. And these days, even if you're brought up in some place, you're also brought up everywhere because you have access to so much information and foreign people. So I really don't focus on being an Icelandic writer. I don't do it on purpose, at least. I just want to write stories about being human. Maybe that's a cliché, but that's really what I want to do.
Natürlich sei ihre literarische Arbeit stark geprägt von ihrem Heimatland, meinte Gudrun Eva Minervudottir. Sie fühle sich aber als Weltbürgerin, als Weltautorin auf dem heutigen vernetzten Globus. Sie halte sich also nicht für eine typisch isländische Autorin, was immer auch dies sein möge. Gudrun Eva Minervudottir ist eine der momentan erfolgreichsten Belletristikautorinnen ihres Landes. Sie kann schon ein Gesamtwerk von 5 sehr unterschiedlich ausgerichteten Romanen vorweisen. Ihr jüngster, Skaparin, der Schöpfer, ist eben von Tina Flecken übersetzt auf Deutsch erschienen. Mit diesem in mehrere Sprachen übertragenen Roman, der auch verfilmt wird, ist Gudrun Eva Minervudottir der internationale Durchbruch gelungen. Das Gerüst von der Schöpfer ist überschaubar. Eine Frau hat eine Autoreifenpanne, aus der Patsche hilft ihr Sweden, der gerade da haust, wo die Frau gestrandet ist. Sweden fabriziert lebensgroße Sexpuppen aus Silikon. Die Frau namens Lola übernachtet noch auf dem Sofa ihres Samariters, klaut ihm dann aber frühmorgens eine Sexpuppe aus der Werkstatt und macht sich eilig aus dem Staub auf den Nachhauseweg. Ihre zwei Töchter erwarten sie schon sehnlichst. Die ältere, Margret, ist schwer magersüchtig. Lola dachte sich, dass die gestohlene Sexpuppe ein sinnvolles Geschenk für ihre kranke Tochter sein könnte. Der Vater der Mädchen ist gestorben, Lola ist gerade daran, alkoholsüchtig zu werden. Dies mag alles etwas gar knallig trivial klingen, ist es aber keineswegs, denn Gudrun Eva Minervudottir geht subtil um mit den Themen Sucht und Tabu. Im Vordergrund stehen nämlich der Sexpuppenmacher Sweden und das magersüchtige, hochbegabte Mädchen Margret. Diese beiden Seelenverwandten lehnen je ihre eigene Körperlichkeit und das Leben ab, sie verschreiben sich sozusagen dem Tod. Sweden mit seinen leblosen Puppen und Margret, die versucht, sich langsam umzubringen, indem sie die Nahrung verweigert.
They were similar. They were both trying to avoid their physicality and intimacy, and they were both very much afraid of life. And they were kind of yearning for death without realizing it. Him by like not knowing many people and but always being around the dolls, so he could have his life very predictable. I mean, if you take a doll and you leave it somewhere, it's there when you come back. You know, it's and it's not going to say anything predictable and surprising. And Margaret, by refusing food, she was like shutting down her physical reactions and yeah, like she was trying to kill herself very slowly.
Untermalt ist der Roman damit, wie sich möglicherweise Sweden und Lola am Ende näher kommen könnten. Dies deutete sich schon an, als die beiden sich nach der Panne erstmals begegnet waren.
Sie steckte die Hände in die Manteltaschen und schaute ihn an, mit einem Ausdruck, den er nicht deuten konnte. »Ist was?«, fragte sie. »Nein«, sagte er und blickte auf seine Füße, die scheinbar weit weg im Nebel lagen. Die Frau in dem weißen Mantel ermüdete ihn allein durch ihre Anwesenheit. Er war nicht in der Verfassung, damit umzugehen. »Ich habe einen Hammer in der Abstellkammer«, sagte er. »Wenn ich was gegessen habe, helfe ich Ihnen. Ich habe seit heute Morgen oder gestern Abend nichts mehr gegessen.« Sie hob die Augenbrauen und sah sich um, so als würde sie nach anderen Lösungen Ausschau halten. Da bekam er wieder einen klaren Kopf und fügte mit aller Freundlichkeit, die er besaß, von der er jedoch fürchtete, dass sie mehr wie Hohn oder unterdrückte Ungeduld klang, hinzu: »Wenn Sie so nett wären, so lange bei mir in der Küche zu warten, verspreche ich Ihnen, dass Sie in 1,5 Stunden wieder fahrbereit sind.«
Gudrun Eva Minervudóttir spielt übrigens mit diesem Auftakt an einen Klassiker der isländischen Moderne, an den vor kurzem auf Deutsch erschienenen Roman »Taxi 79« von Indridi Thorsteinsson. Da begegnet ein Reykjaviker Taxifahrer vor 60 Jahren folgenreich einer Frau mit einem liegen gebliebenen Buick. Gudrun Eva Minervudóttir bedient zu allerletzt all die Klischees, womit dieser Roman, kaum ist er erschienen, schon in gewissen Medien boulevardesk angepriesen wird. Aber eine zweite, Charlotte Roach, lässt sich nicht machen aus dieser Autorin. Effekttascherei ist das allerletzte, was man Minervudóttir anlasten könnte. Die graduierte Philosophin sagt zum Schluss gleich selbst, woran man sie messen sollte. Daran, dass wir uns dringend Gedanken über unsere menschliche Körperlichkeit machen sollten. Gudrun Eva Minervudóttir intendierte also mit ihrem Roman Der Schöpfer etwas brandaktuelles.
Not because I was interested in the dolls per se, but because I thought they would be a very good tool to talk about things such as intimacy and fear of intimacy, and also the physical reality that many people find very frustrating and confusing. Philosophy has not talked a lot about the body. It's like we ignore it. It's very much a part of us, but we don't want to talk about it.
Gudrun Eva Minervudóttir. Ihr Roman Der Schöpfer ist im BTB Verlag München erschienen, übersetzt von Tina Flecken. Wie schreibt man heute in Island? In Reflexe greifen wir zwei Autoren exemplarisch heraus. Nach der urbanen Gudrun Eva Minervudóttir stellt Heini Fugler nun den 40-jährigen Bergsveden Birgesson vor. Er lebt als Universitätsdozent hauptsächlich in Norwegen. Doch dieser isländische Schriftsteller hält es wiederum sehr mit Land und Leuten. Birgesson will das ländliche Erbe der Insel besonders pflegen, erst recht vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Wertekrise.
Weil es in der benachbarten Bar zu laut war, setzte ich mich im vergangenen Juli mit Bergsveden Birgisson auf eine Parkbank vor dem isländischen Parlament. Das dunkle Steinhaus brachte es im Fernsehen auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise von 2008 zu einiger Berühmtheit. Auf dem Parlamentsplatz versammelten sich jeweils die Demonstranten der sogenannten Kochtopfrevolution, um mit allerlei Gegenständen Pfannen akustisch zu bearbeiten, sprich ihren Unmut gegen die Politiker kundzutun, die sie in die Bredouille gebracht hatten. Schriftsteller Bergsveden Birgisson lebt in Norwegen in Bergen. Er lehrt dort an der dortigen Universität als Sprachwissenschaftler. Im Sommer kommt er aber jedes Jahr nach Hause in seine Heimat Island. Und hier im Zentrum von Reykjavik vor dem Parlamentsgebäude empfindet Birgisson durchaus patriotische Gefühle.
Well, I would say my heart is here and will always be, I guess. I try to be engaged in Iceland and what is happening here, and I have contact with many people. So in a way, this exile is because I become acquainted with a woman of Norwegian origin, and I have to live there for practical reasons. But my heart is here.
Sein Herz sei immer hier in Reykjavik, räumte Bergsveden Birgisson ein. Er lebe eigentlich nur wegen seiner Frau, die Norwegerin ist, im Exil, gestand der Autor an diesem sonnigen Hochsommertag. Im Übrigen seien die Zeiten nach der Wirtschaftskrise in Island hochinteressant. Es sei nämlich ein Wertewandel im Gange. Die Menschen besennen sich zum Beispiel wieder auf ihre eigenen produktiven Fähigkeiten. Vor der Krise habe man alles importiert und jetzt gäbe es eine neue Bescheidenheit. Man fahre jetzt mehr Fahrrad statt Auto, man besinne sich wieder auf natürliches einheimisches Essen. Es würde wieder Gemüse gezogen und viele strickten wieder eifrig. Die Isländer besennen sich halt wieder auf alte Tugenden, die vor 2008 in Vergessenheit geraten seien, bekräftigt Bergsveden Birgisson.
For example, we see that Icelanders are now doing things with their hands again. They are starting to produce much more than they did before. Everything was imported before. And you can see that there are lesser demands among people of how to live. People have parked the jeep and take out the bicycle and the bicycle to work. And there are a good list up a bunch of small details. If I am to draw my conclusion as a writer here, it would be, of course, this book that I wrote about old Iceland, about this farm, farmer and born in around 1900. I say that this story would never, ever have been popular or read of so many if there would not have been this change. There was a culture of money here that had, in 2008, laid everything waste here. And I think after that people started to ask themselves, since this culture was gone and nothing but ruins again, do we have some old culture? Do we have something that was here before? Could we take that up again, perhaps? So, for example, people are very conscious about what they are eating. Never before have people been growing so much vegetables here. You can see it, like, people are doing, as I said, things with their hands. Everyone are knitting now, everyone are making something. I think this spirit really can't be grasped anywhere on a special spot. And there is this, you could say, friendliness towards the past that was not here before.
Und noch etwas sei bemerkenswert. Birgissons Roman Paarungszeit, der im bäuerlichen Milieu Islands der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts angesiedelt ist. Dieser Roman nehme diese Rückbesinnung eigentlich vorweg. Zur Zeit der Wirtschaftsblase habe sich, ganz im Gegensatz zu heute, kaum jemand für diese Lektüre interessiert. Paarungszeit ist ein langer Abschiedsbrief eines greisen Bauern an seine ehemalige Geliebte. Er hatte sich in die Frau verliebt, während seine eigene Angetraute schwer krank geworden war. Seine neue Flamme Helga forderte damals Bauer Bjarni auf, seine traurige, unfruchtbare Ehefrau und den Hof zu verlassen, um mit ihr in Reykjavik ein neues Leben zu beginnen.
Sollte ich nach Reykjavik ziehen, um Gräben auszubaggern oder Baracken für die Amerikaner zu bauen? Den Zuchtstamm aufgeben, den mir mein alter Vater hinterlassen hatte und den zu veredeln, ich mich Tag aus, Tag ein bemüht hatte, so dass die Mutterschafe in der Regel 2 oder 3 Lämmer bekamen. Die Gegend verlassen, wo meine Vorväter ein Jahrtausend gewohnt hatten, um in einer Stadt zu arbeiten, wo man nie das Ergebnis seiner Hände Arbeit sieht, sondern Pächter und Sklave anderer ist. Weg von den verborgenen Leuten in den Hügeln, von den Gefilden, wo aus jeder Kuppe und jeder Senke Geschichte sprach, wo ich beim Scheißen einen Fuchs geschossen hatte. Weg von den Steinen, mit denen ich als Kind geredet hatte, von dem Wollgrasmoor an dem Hügel, die mystische Vergangenheit in sich trugen. Warum konnten wir beide es nicht in dieser Ecke des Landes gut haben? Was auch geschehen würde, ich wusste, dass meine Seele hier war und dass ich sie nicht nach Reykjavik würde mitnehmen können.
So und noch viel deftiger lobt der alte Bauer die isländische Scholle. Und es wird auch nicht gegeizt mit Passagen über den urigen Sex, den Helga und Bjarni zusammen auf dem Lande gehabt haben. Birgisson überspannt manchmal den Bogen vor lauter Begeisterung über das angeblich so authentische, überkommene isländische Landleben. Bergsveins Roman, der eben auf Deutsch erschienen ist, hat manchmal etwas Schlagseite. Uns Schweizern ist diese Sennentunschi-Welt zwar nicht unvertraut. Liest man diesen Roman als Appell, den Kontakt zur guten alten Scholle wieder aufzunehmen, dann hat dies etwas befremdlich Heimattümelndes. Aber Schriftsteller Birgisson will offenbar seinen Landsleuten ernsthaft zivilisationskritisch ins Gewissen reden. Wenn die Isländer nämlich den Kontakt zu ihren ländlichen Wurzeln nicht wiederherstellten, dann verlören sie nicht weniger als ihre eigene Kultur, warnte er abschließend.
I say, as a man that has studied literature and language, and of course philosophers have said this, if we lose contact with this world of farmers and fishermen, we have nothing. We have no culture, because our language, our thought is from that reality.
Berufung auf die Ursprünge der Autor Bergsveinn Birgisson. Hier nochmals die Angabe zu seinem Roman. Der Titel heißt Paarungszeit, auf Deutsch bei Steidl erschienen. Die Übersetzerin ist Angela Schamberger. Über das Zusammenwirken von Tradition und modernen Elementen in der zeitgenössischen isländischen Literatur sprechen wir gleich. Zuerst hier nochmal Musik von Björk.
Bærin minn, bærin minn og þinn, sefur sæll í kyrð. Fellur mjöll, hljótt í húm á jörð,
Björk mit Vökuro, ein Text, der von Mein Hof und Dein Hof erzählt. Also auch Björk, die ja nun wirklich nicht rückwärtsgewandt wirkt, spielt in ihren Songtexten auf das alte, bäuerliche Island an. Ursula Giger, wie erklären Sie sich diese Faszination auch der jungen isländischen Künstler gegenüber der eigenen Tradition?
Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass Island ist eine Bauernnation und es ist heute nicht mehr ganz so, dass jedes Kind, jeder Jugendliche noch auf dem Hof den Sommer verbringt, also auf dem Hof des Großvaters, aber das war bis vor 10, 20 Jahren tatsächlich so. Es hat nach wie vor, haben viele Isländer noch irgendeinen Bezug zu irgendwelchen Verwandten auf dem Land. Die Besinnung ist auf die Tradition, die findet man auf vielen Ebenen. Also einerseits eben in der Literatur, was wir auch im Beitrag über Bergsveinn Birgisson gehört haben, aber auch im Handwerk. Es wird wieder sehr viel gestrickt, es werden alte Muster gestrickt, also jetzt nicht nur die typischen Island-Pullis, sondern auch Handschuhe mit den alten Rosenmustern aus dem Südosten Islands. Es werden Fischhäute gebraucht, um Designtaschen zu machen und so weiter. Also das alte Handwerk interessiert auch, die alten Techniken interessieren auch wieder. Und in der Musik besinnt man sich auch auf alte Volksmelodien. Man findet das auf sehr vielen Ebenen, diese Rückbesinnung.
Erinnert mich auch ein bisschen an das, was in der Schweiz zurzeit passiert, mit dieser dauernden Aufleben lassen der Swissness. Man trägt Taschen aus Armeedecken und Kuhhäute, Portemonnaies und so weiter. Gibt es in Island also so eine Art Swissness?
Ja, das gibt's. Es ist mir jetzt nie ein Begriff begegnet, der das in einem Wort ausdrücken würde, aber das ist schon so, wie gesagt, Fischhäute und Wolle, es wird viel gefilzt und so weiter. Es gibt ja auch viele Schafe, also das bietet sich natürlich an. Viele Kräuter, also die Kräuterkunde ist gerade sehr wieder am Aufkommen. Man kann kosmetische Produkte kaufen oder auch Tees und so weiter mit dem isländischen Moos und anderen Kräutern, die man im Hochland findet. Das ist sehr verbreitet.
So ein merkwürdiges Nebeneinander eigentlich von Tradition in einer doch hochmodernen Gesellschaft. Und das spiegelt sich, wie wir gehört haben, auch in der Literatur.
Mit dieses Wissen, es ist natürlich so, das ist ja vor allem auch eine kommerzielle Geschichte. Also das Schweizer Offiziersackmesser, ist das jetzt eine nationalpatriotische Einrichtung oder einfach ein Gegenstand, um Geld zu machen? Das wird in Island ähnlich sein. Natürlich macht man es halt mit den Fischhäuten und nicht mit einem Offiziersmesser als Präzisionsinstrument. Aber ich glaube, das mit der isländischen Identität ist recht vertrackt und ist schon wichtig. Haldor Laxness, der große Literaturnobelpreisträger, der ja wie ein Nationalheiliger über allen schwebt. Gudmundur Oskarsson zum Beispiel veräppelt den auch in seinem Roman Bangster. Also irgendwie muss man seine Referenz immer der Tradition pflichtschuldigst erweisen. Aber Laxness hat gesagt bei der Übergabe des Nobelpreises 1955, wenn ein isländischer Dichter seine Herkunft verliert, ist der Ruhm so gut wie wertlos. Also das ist sehr wichtig, dass man eben verbunden ist mit der eigenen Scholl, dass man sich immer wieder auf das Isländische zurück besinnt, auch wenn man wie Laxness in Hollywood war, Drehbücher geschrieben hat, er war in Kopenhagen, also ein urbaner Mann, hat Brecht getroffen in Ost-Berlin, aber er hat sich immer wieder verortet in diesem Island, auf der Insel, wo man herkommt. Ich glaube, das ist ein ähnliches Phänomen wie bei uns. Wer vom Dorf kommt, der geht immer wieder ins Dorf zurück. Also das, diese Heimat- und Schollenverbundenheit, die gibt's einfach.
Das aber ist, interessant war doch, wie unterschiedlich die zwei gehörten jungen Schriftsteller das aufgenommen haben. Ja. Mina Dottir, wie hat sie es formuliert? Wir kommen von überall her, während der Zweite gesagt,
Birgisson, ja.
Birgisson gesagt hat, seine Heimat ist wirklich die Insel, oder?
Ja. Birgisson lebt im Ausland, aber identifiziert sich sehr stark mit Island und Gudrun Eva Mínervudóttir, sie lebt in Island, aber sie sagt ja, wir wachsen überall auf, weil wir haben heutzutage auch die Medien, das Internet und so weiter, um mitzukriegen, was in der Welt überhaupt passiert. Und das erinnert mich sehr stark, es gibt zwei große Schriftsteller neben Laxness, also einerseits Gunnar Gunnarsson, der im Ausland gelebt hat, in Dänemark, aber sehr viel über die isländische Bauern geschrieben hat. Und im Gegensatz zu ihm Þorbergur Þórðarson, der in Island war, aber sich sehr nach außen orientiert hat. Also das findet man schon Anfang des 20. Jahrhunderts, aber bei den beiden erwähnten Autoren oder Autorin Guðrún Eva Mínervudóttir, da gibt es doch sehr viele isländische Elemente in ihrem Buch, finde ich, obwohl sie sagt, also die Geschichte ist natürlich international, die könnte man irgendwo ansiedeln.
Ich habe jetzt nicht so viel gelesen und ich will mich nicht als Experte für isländische Literatur da hochschaukeln, aber man kann jeden Roman aufschlagen und da wird Kaffee getrunken, man trifft sich irgendwo auf einem Hof, ja. Es gibt Kuchen, es kommt Laxness einmal vor, die Grettir-Saga kommt einmal vor irgendwie, ich verallgemeinere jetzt und vergröbere, aber das ist allgegenwärtig. Natürlich gibt es eben Autorinnen wie Mínervudóttir, die Jüngeren, die dann ein bisschen über dieser Sache schon stehen, ihre Romane aber auch sehr verorten im heutigen Island. Also der Puppenmacher, der Sexpuppenmacher, der wohnt auch so ein bisschen auf dem Land und dann gibt's die Panne und dann gibt's eine Beziehungsgeschichte und so weiter. Aber es sind dann die existenziellen Themen, wie eben diese Geschichte von der Körperlichkeit, was habe ich für ein Verhältnis zum Körper, beispielhaft festgemacht an dieser Magersucht. Das sind Geschichten, die eben überall lesbar sind. Deswegen werden die auch übersetzt, ne, ins Englische, ins Französische und so weiter. Also das ist eine Schiene von Autoren, die existenziellen Themen verhandeln. Wer bin ich? Wo gehe ich hin? Und worauf führe ich mich zurück? Wo sind meine Wurzeln? Und das ist dann eben Island.
Es muss also nicht ein Kontrast sein, Tradition oder Moderne, sondern der Reiz der Gegenwartsliteratur aus Island besteht im Verschränken von beidem, kann man so sagen.
Ja, sicher. Und was mir jetzt gerade noch in den Sinn kommt, wenn wir über Traditionen reden, die Frage war ja eben, ja, warum ist das so, woher kommt das? Ich glaube, wir haben da auch ein anderes Verhältnis dazu. Bei uns ist es oft ein bisschen eben konservativ oder das hält uns zurück, wenn wir zu viel in der Tradition verharren. in Island widerspricht sich das überhaupt nicht. Also sie sind ja trotzdem sehr progressiv, sie denken nach vorn, sie schauen viel mehr nach vorn als wir oft und sie verbinden diese Elemente und es ist nicht unbedingt negativ, also es ist überhaupt nicht negativ konnotiert, etwas Traditionelles mitzunehmen und damit weiterzugehen.
Man könnte vielleicht so weit gehen und sagen, das ist eine Form von Patriotismus, eine sehr moderne Form von Patriotismus, die eben verortet ist in der globalisierten, vernetzten Welt. Diese Autoren, die hocken doch ständig vor dem Computer und korrespondieren mit der ganzen Welt, aber sie sind eben verortet in ihrer Heimat und sie stehen auch dazu. Da hätten wir Schweizer viel größere Mühe. Das geht dann wahrscheinlich noch weiter. Was ist nationale Identität und so weiter, die ist bei uns natürlich in unserem Vielvölkerstaat eine ganz andere als in dieser relativ homogenen, isländischen, überschaubaren, kleinen Gesellschaft, die letztlich wie ein großes Dorf ist, nicht?
Wer Lust hat, sich einen Überblick über die junge isländische Literatur in Kurzform zu verschaffen, der kann das tun in einer Anthologie, die Sie, Ursula Giger, mit herausgegeben haben, zusammen mit Jörg Lauser. Der Band heißt Niemandstal und ist erschienen bei DTV. Ganz kurz jetzt zum Schluss, es wird uns ja eine Flut von isländischen Romanen, Erzählungen jetzt erwarten in den Buchhandlungen vor der Frankfurter Buchmesse. Was würden Sie besonders empfehlen, Ursula Giger?
Ich möchte einen Autor empfehlen, der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Das ist Thorbergur Þórðarson, also mit TH geschrieben im Deutschen, Thorbergur Þórðarson. Der eben, wenn wir jetzt über die Bauerngesellschaft reden, er ist in einem sehr, sehr isolierten, in einer sehr isolierten Gegend im Südosten Islands aufgewachsen, Ende des 19. Jahrhunderts. Von ihm ist ein Roman jetzt auf Deutsch erschienen, Der isländische Adel, in der Übersetzung von Christoph Magnusson. Und er erzählt darin über, also es ist halb autobiografisch, halb fiktiv. Es ist eben sehr schwierig, dieses Buch ist sehr schwierig einzuordnen, aber es erzählt über das ländliche Leben und auch unter anderem über die goldenen Jahre in der Fischerei, was Kristin Stenstotti schon erwähnt hat, im Norden Islands. Also er reist in Island herum und erzählt, er ist ein Liebeskranker, ist schwer verliebt. Und es ist ein sehr schöner Einblick in die isländische Bauerngesellschaft Anfang des 20. Jahrhunderts.
Vielen Dank, Ursula Giger. Kurze Empfehlung von Ihnen, Heini Vogler. Sie haben sich ja auch durch die Neuerscheinung gelesen.
Unbedingt lesen sollte man Girdir Eliasson am Sandfluss, Sandaurbokin heißt das, glaube ich, ungefähr auf Isländisch. Das ist die Geschichte eines Malers, der sich zurückzieht in seinen Wohnwagen, der stationiert ist in einem Wald, was sehr speziell ist für Island. Es gibt nicht viele Wälder, ein Campinggelände und der ist in einer Schaffenskrise, in eine Identitätskrise. Vielleicht überlebt er sie gar nicht, aber er ist verortet in dieser isländischen Natur, die halt mit dem, was wir oft als Klischee wahrnehmen, mit dem Wasser, mit dem Wald in dem Fall, mit der Natur, mit den Gewalten der Natur, und er ist zurückgeworfen auf sich selbst. Er kommt nicht weiter in seinem Schaffen. Er ist in einer existenziellen Krise und wir haben da wiederum Island verschränkt mit eigentlich dem, was das Humane, was den Menschen ausmacht, auf 120 Seiten, glaube ich. Girdir Eliasson am Sandfluss.
Vielen Dank, Hanni Vogler. Das also zwei Literaturtipps zum Schluss von Themenmorgen. Wenn Sie von der eben erwähnten überwältigenden isländischen Natur auch gerne noch etwas sehen möchten, dann finden Sie auf unserer Homepage eine Bildergalerie in unserem Online-Dossier zu Island. Da gibt es auch Informationen über die Geschichte der isländischen Sprache, außerdem ein Kurzporträt der Sängerin Björk und des Krimi-Autors Arnaldur Indriðason.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.